Wir wollen fortfahren in unserer Betrachtung des Mose. Ist an. Und kommen zu dem Kapitel 29. Dieses Kapitel teilt sich in drei einzelne Abschnitte und wir wollen heute den ersten Abschnitt, Jakobs Weg nach Haran, betrachten. Lasst uns Vaters Buch aufschlagen und zuerst den Text lesen. 1. Mose 29, die Verse 1 bis 20. Und Jakob machte sich auf und ging in das Land der Söhne des Ostens. Und er sah, und siehe, da war ein Brunnen auf dem Feld, und siehe, drei Schafherden lagerten dort an ihm, denn aus diesem Brunnen tränkte man die Herden, und der Stein auf der Öffnung des Brunnens war groß. Und waren alle Herden dort versammelt, dann wälzte man den Stein von der Öffnung des Brunnens und tränkte die Schafe. Dann brachte man den Stein wieder auf die Öffnung des Brunnens an seine Stelle. Und Jakob sagte zu ihnen, meine Brüder, woher seid ihr? Und sie sagten, wir sind von Haran. Da sagte er zu ihnen, kennt ihr Laban, den Sohn Nahors? Sie sagten, wir kennen ihn. Und er sagte zu ihnen, geht es ihm gut? Sie sagten, es geht ihm gut. Doch siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen. Da sagte er, siehe, es ist hoch am Tag. Es ist nicht Zeit, das Vieh zu sammeln. Tränkt die Schafe und geht hin, weidet sie. Sie aber sagten, wir können nicht, bis alle Herden sich versammelt haben. Dann wälzt man den Stein von der Öffnung des Brunnens und wir tränken die Schafe. Noch redete er mit ihnen, da kam Rahel mit den Schafen, die ihrem Vater gehörten, denn sie war eine Hirtin. Und es geschah, als Jakob die Rahel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, da trat Jakob hinzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und tränkte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Und Jakob küsste Rahel und erhob seine Stimme und weinte. Und Jakob berichtete Rahel, dass er ein Neffe ihres Vaters und dass er der Sohn Rebekkas sei. Da lief sie und berichtete es ihrem Vater. Und es geschah, als Laban die Nachricht von Jakob, dem Sohn seiner Schwester, hörte, da lief er ihm entgegen und umarmte ihn und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Und er erzählte dem Laban alle diese Dinge. Und Laban sagte zu ihm, fürwahr, du bist mein Bein und mein Fleisch. Und er blieb bei ihm einen Monat lang. Und Laban sagte zu Jakob, solltest du, weil du mein Neffe bist, mir umsonst dienen? Sag mir, was soll dein Lohn sein? Laban aber hatte zwei Töchter, der Name der Älteren war Lea und der Name der Jüngeren Rahel. Leas Augen waren matt, Rahel aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und Jakob liebte Rahel. So sagte er, ich will dir 7 Jahre für deine jüngere Tochter Rahel dienen. Da sagte Laban, besser ich gebe sie dir, als dass ich sie einem anderen Mann gebe. Bleibe bei mir. So diente Jakob für Rahel 7 Jahre und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Im Volksmund heißt es, Erfahrung ist der beste Lehrmeister. Gute Erfahrungen spornen an, schlechte dagegen dienen zur Warnung und Ermahnung. Menschen mit vielen guten Lebenserfahrungen besitzen Lebensweisheit. Das ist wohlgemerkt nicht unbedingt die Weisheit von Gott, aber die Weisheit, die man in einem Leben erwerben kann. Dadurch geben sie ein gutes Leitbild ab. Solche Vorbilder, verbunden mit persönlichen Erfahrungen, können einem Menschen die richtige Prägung geben. Das Leben des Christen ohne Glaubenserfahrungen ist arm und dürftig. Nur darin, in den Erfahrungen, lernen wir Gott wirklich kennen. Darum führt er uns auch oft eigenartige Wege. Manchmal geht es durch tiefe Übungen und Prüfungen. Diese verhelfen dem Glauben zur Erfahrung. Zu der Erfahrung, dass der Herr seine Zusagen hält, dass er treu ist, dass seine Verheißungen sich erfüllen. Sprechen wir also zunächst über den Glauben. Nach Hebräer 11, Vers 1 ist der Glaube eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Mit den fünf Sinnen kann der Glaube also nichts wahrnehmen. Im Gegenteil, Glaube und Vernunft schließen sich gegenseitig aus, weil der Glaube ein sicheres Wissen von Gott ist, die Vernunft aber eine Gabe Gottes, die dieses Wissen vermittelt, dem Glauben also untergeordnet ist. Darum kommt bei jeder Glaubensprüfung unser natürliches Wesen als Mensch in Konflikte. Ein Kampf entsteht zwischen Geist und Fleisch. Erst wenn die natürlichen Wünsche ausgeschaltet sind, trägt der Glaube den Sieg davon. Weil sich aber die Natur mit ihren Begierden bei uns oft durchsetzt, allzu oft, macht der Glaube so wenig Erfahrungen. Wenn also eine gesegnete Wende in unserem Leben eintreten soll, dann ist neben allen Leitbildern, die wir uns ja unter den Menschen suchen, der Blick auf das vollkommene Vorbild, auf den Herrn Jesus, ganz unerlässlich. Er ist in allem der beste Lehrmeister. Wer sein Wort zum Maßstab seines Lebens macht, wird auch die schönsten Erfahrungen mit ihm machen. In Gottes Wort finden wir viele Leitbilder. Es sind Gestalten wie Jakob, deren Lebensgeschichte uns reichen Anschauungsunterricht vermittelt. Ihre Glaubenserfahrungen, ihre Siege und Niederlagen durch Versagen dienen uns zum Ansporn oder zur Warnung. Lasst uns dankbar sein, dass Gott uns durch diese ungeschminkten Lebensbilder gute Hilfen schenkt. Unter den verschiedenartigsten Bildern der Bibel wird die Geschichte Jakobs, des Sohnes Isaaks, am ausführlichsten berichtet. In besonderer Weise hat er mit seinen natürlichen Veranlagungen zu kämpfen gehabt, wie wir schon in den vergangenen Predigten an den letzten Sonntagen gesehen haben. Die Bibel zeichnet diesen Mann genauso, wie er gewesen ist. Ohne jeden Heiligenschein. Gott nennt sich oft den Gott Jakobs und kommt trotz vielen Versagens mit ihm zum Ziel. Die Gnade, die in dem Schwachen mächtig ist, triumphiert schließlich auch bei Jakob. Man kann hier den Slogan sagen, ein Betrüger wird unter der Seelsorge Gottes zu einem Gotteskrieger. Heute betrachten wir ein weiteres Kapitel, zumindest einen Teil davon, dieses für uns sehr aufschlussreichen Lebensbildes Jakobs. Unser heutiger Text führt uns ein weiteres Mal in eine unschöne Geschichte, die uns heutigen zur Mahnung dienen soll. Deshalb habe ich die heutige Predigt überschrieben: Fleischliche Wahl führt zur Knechtschaft. Fleischliche Wahl führt zur Knechtschaft. Auch heute müssen wir uns zuerst wieder einen Blick zurück riskieren, der uns die Grundlagen in Erinnerung ruft, aufgrund derer die Dinge sich so entwickelt haben, wie es geschehen ist. Deshalb betrachten wir zuerst noch einmal Gottes Grundsatz und Erwählung mit Jakob. Gott ist souverän, das heißt uneingeschränkt in seinem Handeln. Darüber freut sich der Glaube. Die Art und Weise, wie er Heils- und Weltgeschichte macht, führte Paulus zu dem bewundernden Ausruf in Römer 11, Vers 33, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Die angeblich Klugen und Weisen unter uns begreifen derartiges Handeln nicht. Sie sehen in dem wunderbaren Plan Gottes Widersprüche, Ungereimtheiten, sogar Ungerechtigkeiten. Dass der törichte Mensch bei der Antwort Gottes an Rebekka über das noch ungeborene Leben so denkt, ist begreiflich. Was will ein Mensch ohne Gott auch mit dem Wort Gottes anfangen, wenn der sagt, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Völkerschaften werden sich scheiden aus deinem Innern und eine Völkerschaft wird stärker sein als die andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das haben wir in 1. Mose 25 gelesen. Der Törichte sieht ein Unrecht in der Bevorzugung des einen vor dem anderen. Der Glaube aber freut sich über Gottes Tun, denn er weiß, dass bei Gott kein Unrecht möglich ist. Dass Gottes Handeln nach Vorkenntnis aller Dinge geschieht. Bei Gott gibt es nur ewige Gegenwart. Alle Vorkommnisse der Welt- und Heilsgeschichte, alle Entwicklungen der Jahrtausende liegen von Ewigkeit her vor ihm ausgebreitet. Er sieht die Dinge gleichzeitig. Wir sehen sie in einer zeitlichen Abfolge von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber für Gott ist das Ganze ein komplettes Bild. In seinem Vorherwissen sah Gott, wie ein Jakob sich trotz seiner angeborenen Schwächen für die göttlichen Verheißungen interessierte und sich nach ihnen ausstreckte. Genauso wusste er um die Geringschätzung der göttlichen Segnungen durch Esau. Auch wenn Paulus den Ausspruch des Propheten Maleachi zitiert, den Jakob habe ich geliebt, aber den Esau habe ich gehasst, müssen wir festhalten, dass der Prophet diesen Ausspruch auf Geheiß Gottes tat, als Esau sich schon Jahrhunderte vorher als ein Ungöttlicher bewiesen hatte. Gott wusste, dass aus dem Überlister Jakob ein Gotteskämpfer werden würde. Ebenso aber war ihm bekannt, dass Esau wegen eines Hungergefühls ohne weiteres sein Erstgeburtsrecht preisgeben würde. Gottes Auswahl geschieht nach seiner Vorkenntnis. Eben deshalb bekam Jakob einen neuen Namen und Esau nicht. Gott machte aus dem Fersenhalter einen Gotteskrieger, machte aus dem Betrüger einen Kämpfer, in dem Gott streitet. Wisst ihr übrigens, was der Name Jakob, der Name Fersenhalter, mit Betrug im Allgemeinen zu tun hat? Ihr könnt es in der Bibel nachlesen. Lasst uns einmal miteinander im Buch Rut das Kapitel 4 aufschlagen. Da heißt es in Rut 4, Vers 7, Früher nun galt in Israel für ein Loskaufverfahren oder ein Tauschgeschäft, wenn man irgendeine Sache bestätigen wollte, dies. Der eine zog seinen Schuh aus und übergab ihm den anderen. Und das galt als Bezeugung in Israel. Jakob heißt Fersenhalter. Wenn nun ein Geschäft getätigt wurde und ein Geschäftspartner zwar seinen Schuh übergab, diesen aber an der Ferse festhielt, dann betrog er damit seinen Geschäftspartner, denn der erhielt nicht den wirklichen Gegenwert. So war also der Name Jakob, der Fersenhalter, geradezu mit Betrug gleichzusetzen. Im Jiddischen heißt der Betrüger übrigens heute noch Jakob. Im Handeln Gottes wird deutlich, dass seine Grundsätze völlig anders als die des Menschen sind. Er wählt nicht den Ältesten, den Ersten, den von Natur Begünstigten, den Starken, den Hervorstechenden, der alle natürlichen Qualitäten besitzt. Er wählt den Jüngeren, den Zweiten. Das Schwache, das Unedle, das Verachtete und das, was nichts ist, das erwählt er, um das von Natur aus Starke, was ihn scheinbar nicht nötig hat, zuschanden werden zu lassen. Nicht Kain, sondern Abel, dessen Name Hauch oder Nichtigkeit bedeutet, kam in die Verheißungslinie. Nicht Ismael, sondern Isaak. Nicht Esau, sondern Jakob. Nicht Ruben, sondern Juda wurden ins Geschlechtsregister Jesu aufgenommen. Auch bei den Söhnen Josefs finden wir den gleichen Grundsatz verwirklicht. Eine wunderbare Szene berichtet uns darüber, nämlich als Josef die beiden vor seinem sterbenden Vater Jakob brachte, damit er sie segne, stellte Josef den Älteren, den Manasse, zu Jakobs rechter Seite und Ephraim zu seiner linken. Der erblindete Jakob aber kreuzte seine Arme und legte die rechte auf Ephraim, den Jüngsten, und segnete ihn unter dem Zeichen des Kreuzes. Als Josef dies sah, wollte er die rechte des Vaters auf das Haupt Manasses legen. Aber Jakob ließ es nicht zu und sagte: Ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Auch er wird zu einem Volke werden, auch er wird groß sein, aber doch wird sein jüngerer Bruder größer sein als er. Noch ein ähnliches Handeln Gottes möchte ich aufzeigen, am Beispiel des Verhältnisses zwischen Israel und den Nationen. Gott nennt Israel als Volk oft seinen Erstgeborenen. Trotz aller Vorrechte muss dieses Volk wegen der Verwerfung ihres Messias beiseite gesetzt werden, bis die Glaubenden aus den Nationen, die ohne Bündnisse und Verheißungen waren, zu himmlischen Segnungen gekommen sind. Es gibt noch eine andere, schöne Seite dieses autonomen Handelns Gottes. Das ist seine Wahl aus Gnaden. Diese wird bei den beiden Söhnen Isaaks und Rebekkas besonders deutlich. Beide waren Söhne eines Vaters, von derselben Mutter und zu derselben Zeit geboren. Und doch gibt Gott, noch ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, die eigenartige Segensverheißung für den Jüngeren, für Jakob. Warum? Weil Gott es so beschlossen hatte. Weil es sein Vorsatz, sein unumstößlicher Wille war, dass der Jüngere den Vorzug erhielt. Paulus beschreibt diese Begebenheit in Römer 9, Vers 11 so: Auf dass der Vorsatz Gottes nach Auswahl bestände, nicht aus Werken, sondern aus dem Berufenden, also aus Gott. Die Wahl nach Gnade ist völlig frei und unverdient. Dabei haben die Werke der beiden Kinder absolut nichts mit der Berufung zu tun. Beide waren in Sünde geboren und ohne Zweifel auch in Sünden herangewachsen. Aber an dem Jüngeren erfüllten sich die Gnadenratschlüsse Gottes. Wir müssen uns hüten, falsche Rückschlüsse zu ziehen. Der Mensch folgert gern aus der Auswahl des einen die Verwerfung des anderen. Aber an keiner Stelle der Bibel finden wir einen Hinweis, dass Gott jemals einen Menschen zum Verderben bestimmt hatte. Darum hat Gott auch damals nicht gesagt, den Jakob habe ich geliebt, den Esau aber habe ich gehasst, sondern erst 1400 Jahre später, als Esau längst die gerechte Strafe für sein böses Handeln empfangen hatte. Paulus fragt zu Recht, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Moses, ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Auch dieser Ausspruch Gottes kann nur aus der Situation heraus verstanden werden. Wir sehen auch hier, wie wichtig es ist, immer den Kontext zu beachten. Die Situation, aus der er das Wort zu Mose sagte, das war nämlich so. Das Volk hatte sich das goldene Kalb gemacht und nach dem Gesetz Gottes mussten alle sterben. Auf die Fürbitte Moses und sein inniges Flehen antwortete Gott mit diesem Wort und stellte sich auf den Boden seiner unumschränkten Gnade. Ich werde begnadigen, wen ich begnadige, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Wenn er von zwei Menschen, die beide keinerlei Ansprüche an ihn, an Gott stellen können, den einen an einen bevorzugteren Platz stellt als den anderen, dann ist dies allein seine Sache und sein Gnadenwille. Wer kann ihm die Frage stellen, warum tust du dies? Der Geist des Menschen kann das nicht fassen. Der Glaube schaut's und betet an. Ist es für uns nicht wunderbar zu sehen, wie Gott Heils- und Weltgeschichte macht? Mit einem Vers reißt er die Zukunft auf, die Jahrtausende in sich schließt. Entwicklungen von Nationen, Schicksale von Völkern mit ihren Entscheidungen und Kämpfen, die ausgetragen wurden und werden, finden ihre Andeutungen. Wir sehen, die Pläne der Heils- und Weltgeschichte liegen frei. Und sie liegen fest. Der Ablauf aller Dinge hat Gott in seiner mächtigen und starken Hand. Die Großen dieser Erde sind nichts als Schachfiguren auf dem großen Schachbrett dieser Welt. Was meint ihr? Weshalb habe ich euch all dies jetzt in Erinnerung gerufen? Nun, Jakob ist ja einer der Erzväter sowohl des Volkes Israel als auch der Kinder des Glaubens. Und gerade bei ihm, bei Jakob, müssen wir immer wieder uns darüber klar werden, dass wir es mit einem ganz normalen Menschen zu tun haben, der denselben Fehlern unterworfen ist wie auch wir. Und der vor Gott zunächst einmal die gleiche Position hat, wie auch jeder von uns. Da ist nichts Übermenschliches, nichts Überragendes, aufgrund dessen wir annehmen könnten, dass dieser Jakob in sich selbst etwas Besonderes sei. Nein, alles, was er erreicht, ist bloße Gnade Gottes. Gnade Gottes, die sich allerdings bei ihm in einer Überschwänglichkeit zeigt, die ihresgleichen sucht. Wir müssen also immer dann, wenn wir Jakob und sein Leben und Streben betrachten, seine Person in dem ganzen Kontext sehen, der Jakob ausmacht und uns Jakobs Denken und Handeln erklärt. Denn nur wenn wir das tun, ist zu verstehen, dass ein ganz unheiliger Mensch wie Jakob in den Dienst des allmächtigen Gottes und noch viel wichtiger in den Familienstammbaum des späteren Erlösers des Gottessohnes Jesus Christus aufgenommen wird. Ein Betrüger, ich sagte es schon, wird unter der Seelsorge Gottes zum Gotteskrieger. denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Doch zurück zu unserem heutigen Text. Betrachten wir Jakobs Weg nach Haran. Nachdem Jakob gelobt hatte, von allem, was Gott ihm geben würde, den Zehnten zu erstatten, verlässt er den Ort der Begegnung mit Gott und macht sich auf den mühevollen Weg nach Haran. Bethel hat keineswegs die Schwierigkeiten aus seinem Leben entfernt. Doch die dunkle Zukunft steht jetzt unter dem Leitstern Gottes, der gesagt hat, siehe, ich bin mit dir. Diese Zusage steht fest. Wie hätte sie Jakobs Weg in das fremde Land erhellen und sein Herz mit froher Zuversicht erfüllen können? Leider aber lebt dieser Glaube noch nicht voll in ihm. Denn Jakob ist noch nicht Israel. Er bleibt bei einem Wenn stehen. Wenn du mir all dies gibst. Noch ist er deshalb auch unfähig, in die Wirklichkeit der Fülle der Gottesgedanken einzudringen. Er steht unter dem ehernen Gesetz, was der Mensch sät, das wird er ernten. Das wird für ihn so lange gelten, bis er im völligen Zerbruch vor Gott steht und ihm im kindlichen Vertrauen die Führung seines Lebens übergibt. Jakob ist dazu noch nicht bereit. Sein Gelübde macht deutlich, wie kühl und nüchtern er seine Berechnungen anstellt, die ihm ja so sehr zu eigen sind. Die Worte, wie furchtbar ist doch dieser Ort, zeigen uns aber auch, dass er sein Versprechen aus einer gewissen Angst herausgegeben hat. Die Verhältnisse und das anklagende Gewissen suchen ein Mittel, um Gott versöhnlich zu stimmen. Wer von uns kennt solche Situationen nicht aus seinem eigenen Leben? Tausende solcher Gelübde werden in schweren, aussichtslosen Lagen und in Todesängsten getan. Wer kennt nicht aus dem blutigen Ringen der Völker im Krieg solche Ausrufe? Wenn du mich bewahrst, wenn du mich hier herausbringst, wenn ich gesund nach Hause komme, wenn ich Frau und Kinder wiedersehe, dann, ja dann, tue ich dies oder das? Sind solche Versprechen auch eingelöst worden? Im Prediger 5, Vers 5 heißt es, was du gelobst, bezahle. Besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und nicht bezahlst. Wie leichtfertig handeln wir oft in dieser Beziehung? Wie wenig bedenken wir, was es bedeutet, mit Gott zu reden und ihm ein Versprechen zu machen. In Prediger 5, Vers 2 lesen wir, sei nicht vorschnell mit deinem Munde und dein Herz eile nicht, ein Wort vor Gott hervorzubringen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum seien deine Worte wenige. Die Schule, die Jakob durchläuft, ist auch unsere Schule. Im Licht dieses Wortes und im Anschauen der ungebrochenen Kraft seines Eigenwillens dürfen wir unser eigenes Leben in Jakob wie in einem Spiegel sehen. Manche Prüfung, manche Übung verstehen wir dann besser. Trübsale sind oft Züchtigungen Gottes in unserer Zurüstung. Er will uns lösen von allem Selbstherrlichen, das uns anhaftet. Wer nie wirklich vor seinem Gott zusammengebrochen ist und sich nie selbst aufgegeben und verurteilt hat, muss durch tiefe Demütigung unterwiesen und zu dieser Haltung hingeführt werden. Ohne den Bankrott des Ichs können die Segnungen Gottes nie genossen und auch nicht in richtiger Weise geschätzt werden. Gott beginnt uns erst dann zu segnen und sich uns zu offenbaren, wenn wir mit uns selbst ganz fertig sind. Jeder Eigenwille ist in seinen Augen wie Abgötterei und Götzendienst. Nur dem Glauben ist der Einblick in die Tiefen seiner Weisheit, seiner Gnade und Barmherzigkeit möglich. Und nur er allein erlebt den ganzen Umfang der Treue Gottes. In unserem Text heißt es, Jakob erhob seine Füße und ging nach dem Lande der Kinder des Ostens. Und er sah und siehe einen Brunnen auf dem Felde. In der Schwüle eines heißen Nachmittags schleppt sich Jakob mühsam durch die Steppe. Die Sonne brennt ihm aufs Haupt, während sich seine Gedanken vorauseilend mit der noch unbekannten Zukunft beschäftigen. Aus seinen Sinnen aufgeschreckt, sieht er plötzlich einen Brunnen, umgeben von wartenden Hirten. Die Bibel erzählt uns von mehreren Begegnungen, wo sich an einem Brunnen Liebe und Eheglück entscheiden. Wie schön ist zum Beispiel die Begegnung Eliesers, des Brautwerbers Isaaks, mit Rebekka, der Mutter Jakobs. Da sehen wir den Knecht Abrahams am Brunnen knien, wie er betend die Wahl der gesuchten Braut Gott überlässt. Darum verläuft diese Werbung auch so glatt und unproblematisch. Wie ganz anders ist da aber das Auftreten Jakobs. Zunächst versucht er, mit den wortkargen Hirten ins Gespräch zu kommen. Auf seine Fragen kommen immer kürzere Antworten. Sie träumen in der Hitze vor sich her und sie sind heilfroh, als sie auf Rahel, die Tochter seines Onkels, hinweisen können, die gerade ihre Herde eintreibt. Was jetzt geschieht, ist wieder typisch für Jakob. Als naturverbundener Kraftmensch geht er zum Brunnen, hebt den schweren Stein von demselben ab und tränkt die Herde Rahels. Wozu sonst alle Hirten aufeinander warten, das macht Jakob im Zusammenfassen all seiner Kräfte allein. Will er dem Mädchen imponieren? Oder ist es sein berechnender Verstand, den wir schon vorher mehrfach kennengelernt haben? Ihn erfasst die Leidenschaft. Er geht zu ihr hin und küsst sie, bricht dann in Tränen aus und erzählt dem Mädchen, was ihm das Recht gibt, ihr so zu nahen, da er ihr Vetter sei. Wir fragen uns, sind es Tränen der Dankbarkeit über Gottes rechte Führung? Wohl kaum. Wir vermissen sowohl den Seufzer zwischen Tür und Angel, wie bei Nehemia, noch hören wir ein Stoßgebet um Hilfe zur rechten Wahl der Gehilfin. In keiner Weise fragt er nach Gottes Meinung und Urteil. Sein Handeln ist so selbstständig und leidenschaftlich wie sein ganzes Streben auf das gesteckte Ziel. Ist es Liebe auf den ersten Blick? Ist es überhaupt Liebe oder nur Leidenschaft? Kann Gott zu diesem Handeln seinen Segen geben? Fragen über Fragen tauchen auf. Die weitere Geschichte gibt uns Aufschluss. Jakobs Wahl ist eine Wahl nach seinem Willen, die ihm noch unsagbares Leid einbringt. Eine Wahl ohne Gott getroffen führt nie zum erhofften und ersehnten Ziel. Die Folgegeschichte vollzieht sich fast zwangsläufig. Das Mädchen läuft und berichtet alles ihrem Vater. Laban kommt, begrüßt und küsst seine Neffen und führt ihn in sein Haus mit den Worten, du bist mein Bein und mein Fleisch. Leidenschaft führt Jakob zur Knechtschaft. Armer Jakob. Wie schwer und sauer ist der selbstgewählte Weg, auf dem dir Gott den Segen versagen muss. Ein Weg, der dir noch so viel Not und Ärger bringen muss. Gott kann dich nicht gehen lassen. Seine Hand wird weiter auf dir liegen, bis du dann eines Tages betend und weinend rufst, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wir aber wollen uns in die Selbstprüfung stellen. Nur dann, wenn wir bereit sind, aus dem Aufgezeichneten zu lernen, kann uns Gott manchen schweren Weg ersparen. Lasst uns in allem, besonders aber auch bei der Wahl unserer Lebensgefährtin, fragen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Lasst uns nie gleichförmig dieser Welt werden. Sie handelt aus eigener Kraft, getrieben von Leidenschaft. Als Kinder Gottes wollen wir uns in allem beschenken lassen. Unser Vater im Himmel möchte uns so gern in der kindlichen Abhängigkeit von ihm die Schleusen seines Segens öffnen, um die Erfahrung des Dichters zu machen, der schrieb, O wohl uns, dass wir stehen in deiner Vaterhut. Wir können freudig gehen, du machst es immer gut. Oh ja, fleischliche Wahl führt zur Knechtschaft. Wir lesen in unserem Text, und Laban sprach zu Jakob, ist es, weil du mein Bruder bist, dass du mir umsonst dienen sollst? Tu mir kund, was soll dein Lohn sein? Und Jakob liebte Rahel und sprach, ich will dir 7 Jahre dienen um Rahel, deine jüngere Tochter. Unter dem Zwang der Leidenschaft geht Jakob ein Arbeitsverhältnis ein. In dem Angebot Labans, um Lohn zu dienen, sieht er einen willkommenen Anlass, ohne Schwierigkeiten zu dem heiß ersehnten Ziel zu kommen, seine Wünsche zu befriedigen. Die schöne Erscheinung Rahels im Gegensatz zu Leas Äußerem hat ihn völlig in ihren Bann gezogen. Schnell ist er handelseinig und die Liebe zu dem Mädchen ist offenbar so stark, dass ihm die Jahre wie Tage vergehen. Hat die Leidenschaft erst einmal einen Menschen gepackt, sind alle anderen Argumente wirkungslos. Es lohnt sich, Vergleiche anzustellen mit Isaak, dem Vater Jakobs. Ihm wurde die Braut geworben und derselbe Laban konnte in keiner Weise in Aktion treten, weil Gott die Hand im Spiele hatte. Und alles nach Gottes Plan lief. Rebekka war erkennbar an ihrer liebevollen, selbstlosen Hilfsbereitschaft. Da hatte Gott gewählt. Er ist der Herzenskenner und weiß, was gut ist für die Seinen. Die Wahl des Menschen fällt aus wie bei Jakob. Reizende Gestalt, ein schönes Gesicht, das sind die Dinge, die den Ausschlag geben. Wohl allen, die in solch wichtigen Entscheidungen den Herrn um Rat und Beistand bitten. Die Bibel sagt uns unmissverständlich, der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das Äußere, aber der Herr sieht auf das Herz. Es wirkt sich immer verhängnisvoll aus, wenn die Wahl des Lebensgefährten nur nach dem eigenmächtigen Drang des Herzens vollzogen wird, ohne im Gebet eine klare Weisung des Herrn empfangen zu haben. Der Leidensweg Jakobs, der hier in eine besonders schwere Phase tritt, soll uns zur Warnung dienen. In jeder Lage und in jedem Fall, wo am Anfang eines Weges oder einer Handlung ein Ich möchte, ich will, ich begehre steht, führt unser Tun in menschliche Abhängigkeit und Knechtschaft. Da aber, wo der Geist Gottes durch das Wort Gottes klare Weisung gibt, ist Freiheit, Friede und Freude. Das ist alles göttlich geplant und geordnet, weil das Wort Gottes Leitstern und Richtschnur ist. Jakob aber verkauft sich für 20 Jahre. Seine Gier nach dem Genuss bringt ihn in große Schwierigkeiten. Auch hier muss er erfahren, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Nicht einmal lesen wir an dieser Stelle den Namen Gottes. Er ist bei dieser Wahl völlig ausgeschaltet. Der Gedanke, ob sein Plan recht und nach dem Willen Gottes sei, oder ob Rahel die rechte Stammmutter nach Gottes Gedanken sein könnte, hat im Herzen Jakobs keinen Raum. Wo aber nicht Gottes Gedanken gefragt sind, geht es abwärts. Der Weg des Eigenwillens führt in unheilvolle Verstrickung. Der natürliche Mensch kann nicht anders. Er wird von der Sünde beherrscht und muss seinen Eigenwillen und seinen Begierden folgen. Es ist die traurige Folge der Sünde der ersten Menschen. Damals fing es ja an. Ein gib mir, und sie sah, nahm und aß. Der Mensch will haben, was Gott ihm zu seinem Besten versagt. Seit der tragischen Stunde im Paradies lebt der Mensch im Eigenwillen und ist außerstande, den Willen Gottes zu tun. Dazu fehlt ihm die Kraft. So wird er zum Spielball seiner Leidenschaften und Lüste. Alles setzt er ein, um sein Leben zu genießen. Darum das grenzenlose Elend in dieser Welt. Ein Meer von Blut und Tränen säumt seinen Weg. Das Ziel dieses Weges aber ist Nacht und Grauen. Bei einem Menschen ohne Gott darf uns diese Einstellung nicht wundern. Doch einem Kind Gottes stellen sich ganz andere Maßstäbe. Darum sind wir gehalten, unseren Alltag einmal zu überprüfen. Wie oft handeln wir im Eigenwillen, ohne unser Planen, Tun und Lassen im Gebet mit Gott abgestimmt zu haben? Wer von uns fragt bis ins Letzte nach seinem heiligen Willen, nach seinen Gedanken? Einmal die Weichen falsch gestellt, wie hier bei Jakob, und schon geht es abwärts in Not, Schwierigkeiten und vielleicht sogar hin bis zur Verzweiflung. Interessant ist auch der innere Zustand Jakobs. Beim Zusammentreffen mit Laban ist er gleich bereit, mit ihm Verträge abzuschließen. Laban hat dieselbe Neigung. Und die weitere Geschichte zeigt, wie beide alles aufbieten, einander zu überlisten. In welcher Gesinnung müsste Jakob doch diesem Mann begegnen, diesem Laban? War er nicht der Gesegnete, der Träger der Verheißungen Gottes? War Gott ihm nicht in Bethel erschienen? Hatte er ihm nicht wunderbare Zusagen gegeben? Hatte er nicht im vollen Vertrauen auf seinen Gott alles von ihm erwarten dürfen? Aber gewiss doch. Hier bot sich ihm bei seinem Onkel eine schöne Gelegenheit, von Gott und der Begegnung mit ihm zu zeugen. Wie hätte Jakob dem Laban und sein Haus von der Gnade Gottes und der Güte des Herrn überzeugen können? Doch von alledem hören wir nichts. Im Gegenteil. Bei Jakob werden dieselben Grundsätze sichtbar wie auch bei Laban. Dessen habsüchtige Gesinnung ist gut zu verstehen, denn Laban kannte ja keine besseren Hilfsquellen. Von einem Weltmann kann man nichts anderes erwarten, als dass seine irdische, weltliche Einstellung ganz und gar sichtbar wird. Jakobs Verhalten hingegen ist nach seinen Erfahrungen mit Gott tief demütigend. Als der von Gott Erwählte und Gesegnete lässt er sich in einem Kampf um irdische Güter ziehen. Hier muss doch der Unglaube siegen. Alle göttlichen Grundsätze werden verleugnet. Sobald ein Kind Gottes das himmlische Teil und Erbe aus den Augen verliert, und es im Geiste Gottes nicht mehr gelingt, die Seele mit dem Wort Gottes zu erreichen, bekommt die sündige Natur die Oberhand. Und traurige Ergebnisse sind wie hier bei Jakob das Resultat. Leider gleichen auch in unseren Tagen viele, die angeben, ein Kind Gottes zu sein, diesem Jakob. Sie sind so in den Kampf um die Reichtümer dieser Welt verstrickt, dass kaum noch Anzeichen des Grundsatzes zu erkennen sind, den Johannes in seinem ersten Brief im Kapitel 5 aufstellt. Da sagt er nämlich: Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wer mit menschlichen Maßen misst, wird einen Jakob mit Laban auf eine Stufe stellen. Ohne vom Geist Gottes erleuchtete Augen lassen sich kaum Unterschiede zwischen den beiden feststellen. Man muss schon ein wenig den Heilsplan Gottes erkennen, um hinter der ganzen Szene das Handeln Gottes zu sehen. Dann aber wird klar, dass zwischen den beiden Männern ein großer Unterschied besteht. Gott selbst hat diesen Unterschied gemacht, nicht Jakob. Nach Wahl der Gnade wurde Jakob erwählt und gesegnet. Ebenso besteht auch ein großer Unterschied zwischen den Söhnen des Tages und den Kindern der Nacht und Finsternis. Alle, die die Wiedergeburt erlebten, sind ein Wunder der Gnade. Gott hat sie zu seiner Herrlichkeit zuvor bereitet. Die anderen stehen unter dem Zorn Gottes und laufen in ihr eigenes Verderben. Das hat nicht Gott verursacht, sondern die Sünde. Beide Gruppen unterscheiden sich dabei wesentlich. Wenn auch manchem Gotteskind die Verwirklichung der himmlischen Gesinnung und die Darstellung der hohen Würde, die Gott ihm geschenkt hat, geradezu gleichgültig geworden ist. Gewiss, so ein Zustand ist verwerflich. Und der Herr will es nicht unterlassen, durch Zucht die Seele zu unterweisen. Darum wollen wir alle in der Selbstprüfung überdenken, wie unser persönliches Verhalten ist. Der Herr will uns dadurch zu größerer geistlicher Aktivität verhelfen, damit unser Leben ihm zur Ehre gereicht. An den kommenden Sonntagen werden wir von Stefan und Manuel weiteres über den betrogenen Betrüger Jakob, über den bauernschlauen Laban und über die zerstrittenen Schwestern Lea und Rahel erfahren. Auch da wird wieder an den Tag treten, wie sehr sich die Menschen ohne Gott ihrem Fleisch unterwerfen und hörig gemacht haben. Dabei wird es wieder ergreifend sein zu sehen, dass Gott sogar menschliche Torheit und Betrug umwandeln kann und in seine Pläne mit einbezieht, sodass unter allen Umständen seine Absichten verwirklicht werden. Seine Erwählung triumphiert stets über menschliche Bosheit. Und erneut sollten wir auch heute wieder bedenken, wie leichtfertig Herzeleid entsteht. Wird auch in unserem Zusammenleben geseufzt und geweint? Gott, unser lieber Vater im Himmel, hört auch die verborgene Klage. Das ist unsagbar tröstlich für alle, die übersehen und einsam durchs Leben gehen. Aber auch in der Ehe gibt es Einsamkeit. Ob wir hier schuldig werden? Lasst uns so täglich die Gnade unseres Gottes in Anspruch nehmen und einander vor Leid bewahren. Agape, die wahre Liebe, erduldet alles. Amen.